camp for about 4,000 and several hundred DPs. The camp is located in a large compound of about 15 to 20 acres, covered with armory-like buildings, which was a camp of the Hitler Youth, apparently very similar to those Fritz Kuhn tries to build in New Jersey, which I understand the Klan took over for some time. The interviewee is Mrs. Helena Tischauer, sometimes, as she says, known in Auschwitz and here as Sippy. She's married to Mr. Tischauer, who was our interviewee of spool 146, 147. Mr. Tischauer is called under our spool's Irving. Also, Frau Tischauer, wollen Sie mir sagen, vollen Namen und wie alt sind Sie, wenn man das wissen darf?
Tischauer Helene, geborene Spitzer. Geboren im November, 5. November 1918.
Wo?
In Bratislava, in der Tschechoslowakei.
Also Sie sind Tschechoslowakien,
das muss
ich sagen. Ich sehe, Sie haben hier eine Tattoo-Nummer. Von wo ist das?
Meine Nummer 2286 gehört zu den ersten Nummern der Frauen, die im Jahre 42, März 42 nach Auschwitz kamen.
Aha. Nun wollen Sie mir erzählen, wieso von dem Tag an, wie die Aktion war, dass sie nach Auschwitz gebracht hat und was hat weiter passiert?
Also die Aktion, wie sie eigentlich nach Auschwitz kam, ist in diesem Fall auch interessant. Der slowakische Staat bekam von Hitler seine Selbstständigkeit. Zum Preis gab der damalige Ministerpräsident Wojciech Stuka 60.000 Juden und stellte sie damals dem deutschen Volk, das heißt den RSHA, das war der Reichssicherheitshauptamt zur Verfügung.
Wie hat man diese Juden gesammelt?
Diese Juden wurden aufgefordert, zuallererst wurden Frauen aufgefordert, Jugendliche Mädchen bis zu 45 Jahren, sich freiwillig an einer Sammelstelle in Bratislava, das war die Patronka, zu melden. Gesagt wurde ihnen nicht viel, aber zum größten Teil, dass sie auf landwirtschaftliche Arbeit in die Nordslowakei kämen. Die Transporte kamen an, das heißt, die Leute haben sich in dem Lager gesammelt und der erste Transport von 1000 Mädchen ging am 26. März aus der Stadt Poprad. 42. Einen Tag später ging der zweite Transport, wieder von 1000 Frauen. Wir fuhren die ganze Nacht.
In welchem Transport waren Sie? Im zweiten Transport?
Im zweiten Transport.
Alright. Erzählen Sie also, was hat passiert? Sie haben sich versammelt. Was haben Sie mitgehabt?
Richtig. Also wir haben uns versammelt. Sofort an demselben Tag mussten wir unsere Ausweispapiere abgeben und mussten uns verpflichten, die Dinge, die uns, das heißt 50 Kilo durften wir uns mitnehmen. Und wir mussten uns verpflichten, die Dinge, die wir zurückgelassen haben, dem Staat zur Verfügung zu stellen. Wir wurden zu diesem Formular quasi gezwungen.
Ja, und wie haben Sie dann dem Staat das zur Verfügung gestellt?
Überhaupt nicht. Wir wissen nicht mehr, was damit geschehen ist, denn wir wurden dann eine Woche später aus der Sammelstelle, wo wir von der ganzen Welt abgeschnitten waren, abtransportiert mit unseren 50 Kilo.
Also, nun ein Moment. Wo waren Ihre Vater, Ihre Mutter?
Meine Eltern waren zu Hause gewesen. Überhaupt alle Eltern waren noch zu Hause gewesen. Denn die ersten Transporte bestanden aus ledigen Mädchen, die aufgefordert wurden, mit zu tun zu kommen. Und falls sie nicht kommen würden, würde man Maßregeln treffen und die Eltern dafür nehmen. Aus dem einfachen Grunde hat es kein Mädchen gewagt, nicht zu kommen, denn an jedem waren die Eltern teurer. Und selbst wenn man die schlechtesten Vorahnungen dabei hatte, war man bereit, sich zu opfern.
Nun,
wir wurden also nach einer Woche genau.
Wer hat Sie bewacht?
Bewacht haben uns damals die Hlinka-Gardisten. Das waren parallel der damaligen SS, die in der Slowakei SS genannt wurde, entsprechend der deutschen SS.
Also es waren nicht die Deutschen selbst?
Nein, die Deutschen selbst haben erst den letzten Tag diese Sammellager übernommen, die Leute aufgestellt und mit dem Transport begleitet.
Aha. Also Mann.
Die Reise dauerte eine Nacht und einen Tag.
Also, in Wasser im Wagen wurden sie hineingesetzt?
Es waren normale Viehwaggons.
Das heißt, nicht normale
Viehwaggons?
Doch.
Zum Beispiel Viehwaggons, die eventuell oben ihre Öffnung haben, einen ohne Dach. Dieser Viehwaggon war geschlossen. Der war geschlossen und die Türe natürlich auch mit einem entsprechenden Schloss versehen, sodass wir nicht die Möglichkeit hatten, das Tageslicht zu Gesicht zu bekommen und auch gar keine Ahnung hatten, welche Richtung wir eigentlich fahren.
Hatten Sie eine Toilette im Wagen?
Toilette nicht, aber es waren Eimer, die zu diesem Zweck gedient haben.
Wie viele Leute in einem Wagen?
In einem Wagen wurden ungefähr 60 bis 80 Leute einwaggoniert.
In Ihrem Fall bloß Frauen? Ne?
In unserem Fall bloß Frauen, nur Mädchen bis zu 45 Jahren.
Also keine verheirateten Frauen?
Keine verheirateten Ehepaare, denn die kamen ja erst 2 Monate später.
Aber verheiratete Frauen waren das?
Verheiratete Frauen nicht.
Nun bei. Auch keine kleinen Kinder?
Kleine Kinder auch. An der Grenze ungefähr den nächsten Tag in der Früh merkten wir, dass wir uns irgendwo in einer fremden Gegend befinden. Nach langem Hin- und Hergrübeln kamen wir darauf, dass wir die Richtung Oberschlesien gefahren sind. Wir sahen an der Bahnstation Billig die Anschrift und wussten genau, dass wir die Richtung Polen fahren.
Man hat Ihnen gesagt, wohin fahren?
Nein, darüber bekamen wir keine Auskunft. Ganz im Gegenteil.
Ja, man hat Ihnen doch aber im Anfang gesagt, wir fahren nach der Türkei.
Im Anfang sagte man uns bloß nach der Nordslowakei auf zur Feldarbeit. Als wir sahen, dass wir in Polen angekommen, waren wir der Meinung, dass wir vielleicht in Polen auf Feldarbeit kämen. Denn es waren ja auch schon vorher Gerüchte verbreitet, dass man teilweise nach Polen, teilweise auch nach der Ukraine Feldarbeiter braucht. Wir haben uns dabei nicht viel gedacht, denn es waren uns versprochen, nach 2 Monaten unsere Heimkehr. Und wir waren gerne bereit gewesen, die 2 Monate abzuarbeiten, nur um unsere Eltern auf diese Art zu schützen.
Haben Sie überhaupt schon gewusst, was in den Lagern passiert? Und hat man das dann eben in der Slowakei gewusst?
Eigentlich nicht, denn für Frauen war ja das ziemlich unbekannt. Wir wussten von deutschen Konzentrationslagern aus dem einfachen Grunde, weil doch ein Großteil der Immigranten, der deutschen Immigranten hauptsächlich in der Tschechoslowakei, da zur damaligen Zeit toleriert waren. Die teilweise auch entlassen wurden, teilweise weggelaufen. Und zum Großteil wussten ja deutsche Juden, was ein deutsches Konzentrationslager ist. Aber nie im Leben hätten wir es geträumt, dass man uns ganz harmlos nur darum in ein Konzentrationslager stecken würde, weil wir eben Juden sind. Nun, zum nächsten Tag, es war ein Samstagnachmittag, gegen 5 Uhr, blieb der Zug vor der Station Oswiecim Auschwitz stehen. Um uns irgendwie...
Wie ist das ungefähr? Wie in der Weltgeflucht?
Ja, das... Auschwitz an und für sich ist eine große Stadt. Es liegt aber zwischen Katowice und Krakau.
Ja,
orientieren konnten wir uns nicht, denn Auschwitz war uns sehr, sehr unbekannt. Das heißt, Auschwitz war im Großen und Ganzen nicht als ein Konzentrationslager bekannt. Wir kamen, wie schon erwähnt, um nachmittags gegen 5 Uhr an. Wir wurden Menschen, die einen ziemlich komischen Ton erwartet. Wir hörten nur ein Gebrülle, denn die Waggons waren ja gesperrt, immer rascher, rascher, los und so weiter und so weiter. Bis unser Waggon drankam, wurden wir heruntergejagt. Vor uns standen uniformierte Menschen, die wir ja früher nicht kannten, denn in der Tschechoslowakei hatten wir keine Möglichkeit, richtige Totenköpfe zu sehen.
Also die Leute haben Totenköpfe?
Hatten Totenköpfe? Die Uniform war eine normale S-Uniform, dunkelgrün, halb hohen Stiefeln, also eine Art deutsche Stiefeln, Wehrmachtstiefeln, die Klappen an den Jacken waren mit SS bezeichnet und auf der Mütze, auf der Schiffmütze, die sie hauptsächlich trugen, war ein Totenkopf zu sehen. Nein, ein Kopf.
Ja,
ein Totenkopf. Das war das Abzeichen, da ist der Totenkopf. Das heißt, das war ja die ist ja doch bekannt. Nun, wir wurden rausgejagt.
Was heißt das auch?
Mit einem raus, einem Ton, wo wir eben wussten und verstanden haben, dass wir rauszugehen haben, wurden sehr rasch in Fünferreihen aufgestellt und nach einer Richtung geführt.
Mit ihren Sachen?
Nein, die Sachen wurden uns nicht übergeben. Die Sachen haben wir auch nie mehr zum Auge zu sehen bekommen. Niemals zu sehen bekommen.
Die blieben
im Wagen. Unterwegs sahen wir etwas, das ich eigentlich heute kaum mehr beschreiben kann. Es war ein ganz komisches Bild. Halb angefertigte Steinblock, umgeben von Stacheldraht. Auf den Dächern, in den Fenstern standen gestreifte, lebende Tote. Ich kann mich nicht anders ausdrücken. Menschen ohne gewisse Gesichtsausdruck, die angemauert, hinter ihnen standen damals, also heute weiß ich es, es waren Posten, sozusagen Posten, die und die Häftlinge bewachten, mit Hunden. Es waren Männer. Als sie uns sahen, wurden sie Angst und so irgendwie die Aufmerksamkeit auf uns lenkten, wurden sie angebrüllt, so dass sie es nicht mehr wagten, ihren Kopf umzudrehen und ihre Arbeit weiter verrichten müssen. Also es wurde damals, nachdem ich es heute eher begreife, das Lager Auschwitz für uns, für die Frauen, fertiggestellt, sozusagen beendet, denn die meisten befanden sich oben auf den Dächern. Richtig. Das war eigentlich, das Männerlager war ja schon seit 1940 und oder 39 schon fertig, aber für die Frauen, die man eben jetzt erwartet hat, wurden 10 Blocks zur Verfügung gestellt. Es waren Steinblocks, ein Stock hohe, mit Kellerräumen und Bodenräumen. Wir waren 1000 Mädchen. Wir betraten das Lager, das heißt, vor dem Lager war das Tor, dieser Anschrift, die uns was zu denken gab, Arbeit macht frei.
Dasselbe wie in Dachau.
Ja, selbstverständlich waren wir der Meinung, dass wir in einem Arbeitslager, dass wir uns in einem Arbeitslager befinden. Aber nicht weit von dem Tor auf der linken Seite, wenn man sich irgendwie nach links gewendet hätte, konnte man in deutscher Sprache gedruckt Blockschrift, die Anschrift Konzentrationslager Auschwitz sehen, das uns sozusagen ein bisschen in uns ein wenig Unruhe ersetzte. Die 1000 Mädchen, die ins Lager kamen, sahen vor sich, das heißt vor dem letzten Block, es war Block 10, Gestalten. Sie wussten im ersten Augenblick nicht, ob das Mädchen, ob das Frauen, ob das überhaupt Menschen sind. Sie standen da in alten russischen Uniformen, das Haar kahl geschoren, Holzpantoffel an den Beinen und standen und gafften uns an. Dann plötzlich ertönten einige Rufe. Bekannte Mädchen haben Freundinnen, Schwestern oder dergleichen erkannt. Und nach langem...
Ach, sie sahen schon zusammen durch.
Sie waren einen Tag früher gekommen.
Ja, sie haben alle gekommen.
Sie waren schon sozusagen zu Häftlingen gestempelt. Nun, plötzlich...
Und sie hatten ihre Haare abgeschoren.
Hatten ihre Haare schon geschoren. Viel sprechen konnte man nicht, denn wir waren ja umgeben von SS. Aber wir haben im Moment begriffen, dass es unsere nächsten Frauen aus der Slowakei sind und in welchem Zustand sie sich befinden. Das hat uns ja doch genügt. Es dauerte nicht lange. Das heißt, wir kamen an, den Rest, den wir noch bei uns hatten, an Mänteln, nachdem es kalt war, Schuhen, Strümpfen und dergleichen, wurde uns abgenommen. Und zu 100 in einer Gruppe kamen wir nach einem Block, das man die Sauna nannte. Es war ein Bad. Sauna. Es war ein Bad, wo man Frauen gebadet hat, ihnen das, also uns quasi das Haar geschoren hat, die russische Uniform überreichte, russische Männeruniform, natürlich alte. Und nach ein paar Stunden waren wir unseren ersten Ankömmlingen eben gleich geartet. Bevor die ersten jüdischen Transporte aus der Slowakei kamen, 2 Stunden vorher, kamen 1000 reichsdeutsche Häftlinge aus Ravensbrück.
Männer oder Frauen?
Frauen. Denn in dem Frauenlager gab es nur Frauen. Wir hatten mit Männern überhaupt keinen Kontakt. Wir durften sie auch gar nicht haben. Diese Frauen, Häftlinge, die schon 3 und 4 und 5 Jahre oft nicht eingesperrt waren, wurden strafweise aus dem Konzentrationslager Ravensbrück nach Auschwitz transportiert. Diese Frauen haben dann uns eben eingekleidet, gebadet, das Haar geschoren, auf Befehl der SS. Die Häftlinge, die vielleicht solchen Häftlinge... kamen zur damaligen Zeit. Der Lagerführer des damaligen Auschwitzer Lagers, der Obersturmbannführer Aumeier und viele andere, noch deren Namen mir heute nicht bekannt sind, hierher, um uns wie Vieh zu beobachten. Also es hat ausgesehen, als wäre es eine Viehschau gewesen. Haben uns hin und her gedreht. Außerdem war noch der SS-Arzt Dr. Bodemann, damals im Auschwitzer Lager tätig, der uns eben angesehen hat und uns weitet und eben gemustert hat und wir dann den normalen Prozess dieses Bades und des Haarenschneidens wurde uns dann vorgenommen.
Die Männer waren dabei.
Die SS-Männer, ja. Die erste Nacht. Das Haar wurde uns an allen Stellen, wo sich überhaupt Haare am Körper befanden, entfernt, bis auf unsere Augenbrauen und Augenlider. Teilweise mit elektrischen Nullmaschinen, also Schneidemaschinen, die sie dann versagt haben, hat man eben Scheren angewendet, die zumeist halbstumpf waren. Einige Wochen später wurde uns, nachdem man Tausende von Häftlingen täglich aus der Slowakei, aus Polen in diesen Monaten gebracht hat. Aus Polen kamen die ersten Häftlinge aus dem Gefängnis eigentlich nach Auschwitz, um uns dann irgendwie, um eine gewisse Übersicht zu haben sie sich begonnen, mit der Tätowierung zu befassen. Die ersten Methoden haben eigentlich versagt. Die ersten Methoden waren entsprechend eines Stempels. Sie haben Nadeln in Form von Nummern nebeneinander gereiht und ganz einfach auf den Arm gedrückt und mit Dusche beschmiert. Nach einigen Tagen war die Tätowierung weg. Nun kam die normale Tätowierung mit der Doppelnadel, die dann jedem Häftling von 1 bis fortlaufend an den linken Unterarm angebracht wurde. Nein, die Art von Tätowierung ist eine Doppelnadel. Die eine Nadel ist länger, die andere kürzer. Und die wird in Dusche eingetaucht und dann durch nebeneinander Stiche bleibt die Tätowierung. Wir haben den Schmerz nicht mehr gefunden. An uns für sich, dass die Kleidung im Winter, das heißt im Vorfrühling, aber in dieser Gegend noch sehr kalt. Das Entfernen des Haares auf dem Kopf für eine Frau, das alles miteinander und all die ganze Umwälzung, die sich momentan bei uns abgespielt hat, mehr geschmerzt und nicht kommt, wir haben nicht mehr gefühlt, denn wir waren zu Stein geworden. Ja? Ich weiß es nicht genau, aber es hat auf uns nichts gewirkt. Nichts, wenn man uns was immer gemacht, wenn man uns unsere Nagelzähne, unsere Fingerzähne oder was immer abgeschüttelt hat, auf uns auch nicht mehr gewirkt. Denn wir wussten, dass wir jetzt völlig von der Zivilisation, von der Menschheit abgeschnitten uns auf einem Jenseits befinden, auf einem Jenseits, wo die Menschen doch leben. Die erste Nacht wurden wir in diesen Steinblock untergebracht. Zusammengepfercht vor allem, denn das Lager war ja eigentlich noch nicht richtig ausgebaut. Ein paar alte Strohse, die auf dem Männerlager Kopflöse wurden auf den Boden aufgelegt. Nach der ganzen Prozedur, teilweise durch, denn es waren ja nicht einmal genügend Strohse vorhanden. Und man hat sich eben dorthin gelegt, wo Platz war, mit einem Stück Brot abgefertigt, haben wir die Nacht verbracht. Den nächsten Tag begann für uns etwas ganz Neues.
Wer hat die tätowiert? Männer oder Frauen?
Es waren... Diese Tätowierung wurde eigentlich durchgeführt nach 2 Monaten. Gründliche Tätowierung. Die erste wurde auch durch Häftlinge, durch die reichsdeutschen Häftlinge, die damals...
Männer oder Frauen?
Männer. Immer wieder Männer. Nun. Ja, da wollte ich sagen. Am nächsten Tag. Es war noch dunkel. Wurden wir durch ein Gepfeife, durch ein Geschrei aufgeweckt. Man hörte das Wort Appell. Appell war für uns etwas ganz Unbekanntes. Wir dachten momentan, Appell gibt es bei Soldaten, Appell gibt es irgendwo. Das heißt hoffentlich bei Soldaten, also vielleicht wollen sie uns auch zu Soldaten machen. Wir standen auf, wurden rausgejagt. Und nach rausgejagt durch SS-Frauen auf den Hof. Sie wussten nicht genau, was wir tun sollen. Nun, da kam in den ersten Stunden, will ich davon gar nicht sprechen, denn es war für uns, wir waren ja noch eigentlich bewusstlos, ja? Ich kann darüber nicht sprechen, wir waren bewusstlos. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ich einen Schlag gefühlt habe oder nicht gefühlt habe. Eines weiß ich, wir wurden aufgestellt. So aufgestellt, dass man uns nach langem Hin und Her zählen wollte. Zu einer Zählung kam es natürlich nicht. Denn, warum nicht? Denn es war ein furchtbares Chaos. Diese SS-Frauen, damals das Lager zu führen hatte, es war damals die Rapportführerin Margot Drechsel, die in erster Zeit ja gar nicht wusste, was sie will. Sie hatte noch keine Praxis. Sie hat die Menschen auch aufstellen lassen. Und bis man versucht hat, uns durchzuzählen, hat die Zahl ja doch immer nicht gestimmt. Weil die Häftlinge zum Teil nicht wussten, in der einen Gruppe stand die Schwester, in der anderen stand vielleicht die Cousine. Man lief von einer Gruppe zur anderen. Bei der einen Gruppe war die Stärke größer, bei der anderen kleiner. So dass es in den ersten Tagen ganz unmöglich war, einen wirklichen Appell zusammenzustellen. Nein, man hat die Leute zu fünf aufgestellt, hintereinander, und hat dann die Zahl gezählt. Nein, das kam in den ersten Tagen noch nicht in Frage. Und im Laufe der Zeit, haben die Häftlinge auch gelernt, sich aufzustellen, hat die Rapporteurin auch gelernt, richtig zusammenzuzählen, und wenn das Appell stimmte, konnten wir abtreten.
Wie lange hat solch ein Appell gedauert?
Ein Appell, wenn er geschickt gemacht war, ja, konnte er in 10 Minuten fertig sein.
Aber wie lange hat es den Faktor gedauert?
Und in den ersten Jahren haben Appelle oft auch 4 Stunden gedauert. In den ersten Jahren, will ich sagen, denn wir haben, es war immer wieder abhängig, es wurde ein Häftling auserwählt, der der Rapportführerin, der SS-Frau, assistiert, also ihr mithilft. Dieser Häftling war in den ersten Jahren, also im ersten Jahr, ich will nicht sagen ein Analphabet, aber sie konnte kaum rechnen. Von praktischer Arbeit war keine Rede. Und sie waren auch gar nicht interessiert daran, dass die Häftlinge rasch abgefertigt werden. Zum ersten Mal im Jahre 1943 wurde eine jüdische Rapportschreiberin ernannt. Aufmerksam wurde man auf sie dadurch, dass sie in der ersten Zeit gleich als Blockältesten ernannt wurde und sich gut bewährte. Sie war vom Beruf aus Bürokraft, konnte rechnen, konnte schreiben und lesen und war daran interessiert, ihren Mitmenschen zu helfen. Sie hieß Katja Singer. Und dank ihrer leben heute viele, viele Häftlinge aus unserem Land und auch aus anderen Ländern. Sie hat es zustande gebracht, dass Appelle oft in 10 Minuten geklappt haben. Unsere Häftlinge im Regen oder in der größten Kälte nach ein paar Minuten abtreten konnten. Nach 2 oder 3 Monaten, es war eigentlich August, waren schon täglich 1000 Mädchen aus der Slowakei gekommen, teilweise arische Häftlinge, politische Häftlinge aus Polen.
Was nennt man einen politischen Häftling?
Ein politischer Häftling war im deutschen Sinne derjenige, der sich gegen die deutsche Macht irgendwie was zu Schulden kommen hat lassen. Sie haben selbst Frauen, reichsdeutsche Frauen, die bloß einen polnischen Freund hatten, als Polnischen behandelt und ihn zum politischen Häftling ernannt. Also im August, wo wir schon ungefähr die Zahl 7000 erreicht haben und das Fleckfieber und Malaria ihre ersten Opfer, also denen das Fleckfieber und Malaria, Häftlinge, denen Fleckfieber eben zum ersten Opfer gefallen sind, haben die Deutschen entschlossen, hat die SS eigentlich die Lagerführung beschlossen, Frauenlager Auschwitz 4 Kilometer weiter nach Birkenau übersiedeln zu lassen. Damals blieben über 2000 Häftlinge, Frauenhäftlinge, die irgendwie nicht gesund waren in Auschwitz. Der Rest wurde nach Birkenau übersiedelt.
Wo waren die Krematorien? Die Krematorien
Moment.
Waren ja
Moment. Krematorium 1 war ein modernes Krematorium in Auschwitz, welches nur dazu diente, Leichen zu verbrennen.
Das kleine weiße Haus, welches sich in Birkenau im Walde befand, war nichts anderes wie ein unschuldiges, kleines Häuschen. Ich selbst hatte im Jahre 43, zwischen Winter 43 und 44, die Möglichkeit, dieses kleine Häuschen zu betreten. Denn dieses kleine Häuschen hat alle unsere Auschwitzer, unsere slowakischen Brüder und Schwestern auf dem Gewissen. Dieses weiße Häuschen hatte ein paar Fenster, eine große Eisentür und ein Schild zum Bad. Die Leute wurden damals in dieses Bad gejagt, laut Erzählungen von Leuten, die ich damals von Häftlingen, von Männern, die ich oben begegnete, es waren Männer vom Sonderkommando. Das Sonderkommando war dasjenige Kommando, welches aus Häftlingen bestand. Die Häftlinge wurden gezwungen, Leute in die Gaskammer zu jagen, sie im toten Zustande ins Krematorium zu befördern und zu verbrennen. Diese Leute hatten einige Monate Urlaub, als Berlin diktierte, die Vergasungen einzustellen. Und diese Leute haben damals im Winter... Sie waren im Allgemeinen im Lager und wurden aber auf ein Holzkommando geschickt, mussten Holz fällen, eben in der Umgebung des Häuschens. Und da hatte ich die Möglichkeit, irgendwie einen von dem Sonderkommando zu fragen, wie die Leute hier vergast wurden. Und er zeigte mir die Eisentür und das Fenster mit Gittern. Die Leute wurden hereingejagt, es war ein Raum. Die Türe, die Eisentür fiel zu, durch die Eisengitter des Fensters wurde Gas reingestreut und das Fenster automatisch verschlossen. Nach einigen Momenten, einigen Sekunden, einigen Minuten, je nachdem, bis die Leute eben tot waren, hat man sie auf Loren befördert und in der Nähe befanden sich Gruben, wo die Leute dann verbrannt wurden.
Sie wurden also nicht im Krematorium verbrannt, sie wurden in Gruben.
In Gruben verbrannt, damals noch. Ich will nur darauf zurückkommen, dass im August 1942, als das Frauenlager nach Birkenau übersiedelte und die 2000 kranken Häftlinge in Auschwitz blieben, auch in dem kleinen Häuschen vergast wurden. Und die 2000 Mädchen, richtig, die wurden auf Lastautos geladen und herüber befördert. In Birkenau angekommen, hörte man immer wieder von Transporten nach Lublin. Wir haben den Transporten nicht geglaubt. Ich habe in Birkenau gearbeitet. Ich habe auch in den ersten Wochen in Auschwitz gearbeitet.
Aha, was haben Sie gearbeitet?
Die ersten Wochen war ich auf dem Abbruchkommando Birkenau. Da waren noch ein paar zerschossene Häuser in Birkenau, die man demolieren musste.
Also
die Arbeit.
Lebten in Auschwitz?
Nein, wir lebten in Auschwitz und gingen nach Birkenau demolieren. Zu Fuß, barfuß, waren 4 Kilometer.
Also?
Nun, später dann wurde man auf mich persönlich aufmerksam. Nachdem die russischen Uniformen, die man uns eigentlich gab, nicht mehr ausreichend waren, beschloss man, uns Zivilkleider zu geben. Zivilkleider waren ja genügend vorhanden, denn man hat den ganzen Frauen ihr Gepäck abgenommen und die schlechtesten Kleider eben ausgesucht und den Häftlingen zur Verfügung gestellt. Um uns aber von Zivilisten eventuell zu unterscheiden, das heißt, mit Zivilisten kamen wir gar nicht in Berührung, aber falls die Möglichkeit für ein oder die andere bestand, zu flitzen und um uns unterscheiden zu können, wurde damals von Herrn Obersturmbannführer Aumeier angeordnet,
mit roter Farbe, mit roter Ölfarbe, hinten am Rücken von oben bis unten, also eine senkrechte schwarze Linie zu ziehen. Ein roter Streifen. Nachdem man Maler aus dem Männerlager nicht ins Frauenlager schicken wollte, war man auf der Suche nach einer Frau, die irgendwie mit Farben bekannt ist. Es gab nämlich Trockenfarbe und das entsprechende Öl und sie wollten, dass sich die Frauen ein bisschen bedienen. Ich war damals die Einzige, die mich dazu meldete, denn ich wusste zwar nicht, für welchen Zweck. Man suchte eine Malerin und nachdem ich vom Beruf aus Schriftenmalerin bin, habe ich mich gemeldet.
Was heißt Schriftenmalerin?
Schriftenmalerin, das ist Malerei für Schilder. Nun bekam
ich. Wie alt waren Sie denn?
Damals war ich 22. Ich bekam rote Staubfarbe und einen Topfirnis und einen Pinsel in die Hand gesteckt. Mir wurde angeordnet, die Farbe zu mischen. Und später wurden mir Häftlinge vorgeführt. Ich bekam den Befehl, eben die senkrechte, den senkrechten Streifen an jedem einzelnen Häftling an.
Die Kleider machen,
anzubringen.
Die Kleider
richtig. Ja. Nun, so begann die Arbeit. Von früh bis am Abend war ich voll beschäftigt. Ich musste den roten Streifen machen und ein jeder Häftling, der den roten Streifen hatte, war soweit in Ordnung. Der konnte ausrüsten und konnte auch schon tätowiert werden.
Ah, das war bevor das Tätowieren.
Ja. Jetzt, wie schon erwähnt, wurde uns doch eine Nummer an den Arm angebracht, an den linken Unterarm. Um uns noch besser zu erkennen und im Falle einer Kontrolle uns eigentlich zu erkennen, haben sie auf Stoff im Männerlager, das schon damals eine Druckerei hatte, diese Nummern drucken lassen, die eben die Häftlinge auf dem Arm tätowiert hatten. Um eben auf dem Männerlager nicht angewiesen zu sein, bekam ich einen Druckapparat und ich habe auf Leinenstreifen, Nummern von 1 bis 7.000, ungefähr 8.000, so viel waren wir damals, gedruckt. Ich wurde damals ins Büro reingesteckt. Das war das Aufnahmebüro, wo man jeden Häftling, der neu ankam, um seine Personalien fragte und automatisch, wie der Häftling dann mit der ganzen Registratur fertig wurde, bekam er von mir eine Nummer in die Hand gedrückt und er hatte die Pflicht, sich die Nummer auf dem Kleid anzunähen.
Das
waren bloß Frauen. Das Nummerndrucken hatte aber bei mir bald ein Ende genommen, denn inzwischen kamen andere Malerarbeiten. Ich musste Kleinigkeiten auf Schildern malen, musste Nummern auf einen Schrank, dem Lagerführer malen und so verschiedene kleine, ziemlich unnütze Arbeiten. Als ich...
Wer hat Ihnen die Verordnung?
Der Lagerführer.
Das war ein SS.
Ja, im Anfang hatten wir, der Lagerführer war eigentlich Führer des Frauenlagers und des Männerlagers. Ihm unterstand aber die Oberaufseherin. Im Jahre 1942 hatten wir die Oberaufseherin Langenfeld. Als wir dann schon in Birkenau waren, ganz normal, wir mussten an Entfernung von 3 Metern stehen. Beim Eintritt, wir wurden vorgerufen. In dem Augenblick, wo wir den Raum dieser Oberaufseherin oder des Lagerführers betreten haben, mussten wir uns melden. Und zwar folgend, zum Beispiel, Schutzhäftling 2286 bittet eintreten zu dürfen. Dann wurde der Eintritt bewilligt. Dann bekam man einen Befehl, angesprochen wurde man teils per Sie, teils per Du, je nachdem wie die Laune vorhanden war. Der Befehl wurde
wurde gewöhnt, das Heft wurde gegeben und der Häftling hatte zu antworten, Schutzhäftling 2286 bittet abtreten zu dürfen. So ging die Prozedur vor sich. Jetzt, im September 1942 war ich schon ungefähr 2 oder 3 Wochen im Fieber. Zur Zeit, als wir aus Auschwitz nach Birkenau übersiedelten, hatte ich auch Fieber. Nur wussten wir, dass wir nicht krank sein dürfen. Das hat man uns irgendwie ins Ohr geflüstert. Man darf nicht krank sein. Also im fiebernden Zustand habe ich Nummern gedruckt, habe ich Streifen gemacht und habe meine Arbeit eben verrichtet. Ich habe damals zum Kommando Schreibstube als Zeichnerin gehört. Wurde auf einen Block verlegt, wo nicht Juden waren, sondern auch Juden, auch Arisch-Häftlinge. Denn die Juden wurden, nämlich in Birkenau gab es 2 Reihen. Auf der links dem Tor waren Steinblocks, wo früher einmal russische Kriegsgefangene waren. Von denen, von den 40.000, die sich damals hier befanden, lebten bloß 32.
Was hat mit den anderen passiert?
Die anderen sind verreckt. Verreckt im Sumpf und Schlamm. Das weiß ich.
Das heißt, daher, haben dort gearbeitet?
Haben hier gearbeitet. Das weiß ich von denen, die eben über, die damals die von den 32, die eben noch gelebt haben. Rechts dem Tor waren Holzbaracken. Es waren Pferdestallbaracken, wo die arischen Häftlinge unterbracht wurden. Aus dem einfachen Grunde, weil diese Baracken reiner waren.
Pferdeställe waren reiner?
Waren reiner. Und es gab Ausnahmeblocks von solchen für solche jüdische Häftlinge, die eine entsprechend notwendige Arbeit, also damals hat man es für notwendig angesehen, sagen wir, einen Nummerndruck oder einen Streifen malen oder eventuell ein Geburtstagskärtchen zu zeichnen, da hat man eben diese Häftlinge mit dem Kärtchen, ja, hat man die Häftlinge eben auf den arischen Block gesteckt. Ich bekam jede Nacht Schüttelfrost. Darauf wurde meine arische Blockälteste, eine Reichsdeutsche, aufmerksam und zwang mich dem Lagerrevier, das war das Spital, zur Verfügung zu stellen. Meine Aufnahme erfolgte nach 3-wöchigem Liegen, ohne Behandlung, ohne Medikamente, gab es einen ganz komischen Tag für mich.
This concludes 249 with Elena Tischauer reporting. We are going over directly to 150. Germany, September 23rd, 1946, at Camp Feldafing, a large installation of the former Hitler Youth. I'm here in the room with bare walls. Apparently the paintings and so have been covered, the wall decorations, but the floor is hard wood, which could adorn any fine American home. There are about, I estimate, 15 to 20 acres of land, all with large barracks that the Hitler Youth occupied, which is now occupied by about 5,000. Jewish displaced persons. Illinois.